Deutschland ist, was Frauen in Führungspositionen betrifft, Entwicklungsland.
Es gibt gut ausgebildete weibliche Fachkräfte und gute Ideen. Daran liegt es nicht, das Potenzial ist da. Es sind die Strukturen, die dann zu Hemmnissen führen.
50-50. Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.
Puh, also das klingt unmissverständlich, fast schon ein bisschen beschämend, was da Wiebke Ankersen sagt. Deutschland ist ein Entwicklungsland.
Tja, aber Wiebke Ankersen weiß als Geschäftsführerin der Albright-Stiftung natürlich, in Deutschland ist tatsächlich noch sehr viel Luft nach oben. Die Albright-Stiftung ist übrigens eine gemeinnützige schwedisch-deutsche Stiftung, die sich für mehr Frauen und Diversität in den Führungspositionen der Wirtschaft einsetzt.
Wir wollen über die Gründe sprechen und die Möglichkeiten, aus dem Entwicklungslandstatus rauszukommen. Einen Grund haben wir eingangs bereits von Martina Reuschel gehört. Sie ist Beraterin bei Gründerinnen Consult Hannover, ein Projekt, das Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt. Sie sagt, es liegt an den Strukturen, dass es nicht mehr Geschäftsführerinnen gibt. Was das konkret bedeutet, darum geht es heute auch.
Und damit herzlich willkommen zu 50-50, dem Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen. Wir sind Ita Niehaus
und Andrea Schwietzer.
50-50. Der Wille scheint ja immerhin da zu sein, mehr Frauen in Führung zu bringen. Das beobachtet auch Wiebke Ankersen von der Albright-Stiftung. Sie spricht in Bezug auf 2021 sogar von einem guten Jahr für Frauen in Unternehmen.
Wir sehen da aktuell eine gute Dynamik, weil noch nie wurden so viele Frauen für die Vorstände rekrutiert. Das ist super, aber es ist auch wirklich überfällig, das muss man klar sagen. Denn mehr als die Hälfte der Unternehmen hat immer noch keine einzige Frau im Vorstand. Und der Frauenanteil liegt mit insgesamt 13,4% eigentlich unter dem Niveau eines fortschrittlichen westlichen Industrielands und kann sich mit Ländern wie den USA, Großbritannien oder den skandinavischen Ländern überhaupt nicht messen.
Was diese Länder besser machen als Deutschland, fragen wir Wiebke Ankersen später noch ausführlich. Zuerst wollen wir schauen, wo gibt es sie in Niedersachsen schon, die Frauen, die in der Wirtschaft oben mit tun?
Eine sitzt zum Beispiel hier.
Was? Wo sitzt diese Frau? Im Auto?
Ja, so ungefähr. Bei VW im Konzernvorstand. Dort gibt es eine Frau, Hiltrud Werner heißt sie. Und jetzt habe ich sogar ein bisschen geschummelt, denn sie saß dort, muss ich sagen, 5 Jahre lang bis Ende Januar. Dann ist sie weitergewandert und hat die nächste Hürde erfolgreich genommen und ist jetzt Vorstandsvorsitzende.
Ich habe jetzt auch noch ein Rätsel für dich. Mhm. Hier sitzt nämlich auch eine Frau ganz oben.
Ich sag mal Knusper, Knusper, Knäuschen.
Ja, genau dieser Krümelspur folgen wir. Und zwar bis in die Chefetage von Balsen. Dorthin hat es Verena Balsen geschafft. Der Name verrät, sie ist Teil der Balsen-Dynastie. Und auch nicht unumstritten. Allerdings gerade mal 29 Jahre alt und wahrscheinlich erst am Anfang ihrer Wirtschaftskarriere.
Natürlich gibt es noch einige Frauen mehr, die in wichtigen Unternehmen führen und mitbestimmen. Oder aber solche, die sich ihre eigene Firma aufgebaut haben. Gründerinnen. Von denen gibt es auch noch zu wenige. Warum? Darüber habe ich mit Dilek Ruf gesprochen. Sie hat vor 10 Jahren ihr eigenes Architekturbüro gegründet in Hannover Südstadt. BBU-Projekt, so der Name des Büros. Und mittlerweile hat sie knapp 20 Angestellte. Eine geschlechtergerechte Unternehmenskultur ist Dilek Ruf besonders wichtig.
Dafür hat sie letztes Jahr ja auch den Stadt-Hannover-Preis Frauen machen Standort bekommen. Eine Ehrung für erfolgreiche Unternehmerinnen in Hannovers Wirtschaft.
Und bei der Unternehmensgründung waren ihre Kinder gerade mal knapp 1 und 3 Jahre alt. Und ich wollte von ihr zuallererst wissen, woher sie den Mut nahm, sich in so einer turbulenten Zeit auch selbstständig zu machen.
Ich weiß gar nicht, ob es mit Mut zu tun hatte oder eben mit der Vorstellung davon, wie man sein Leben leben will. Und für mich war dieser Punkt sehr ausschlaggebend. Das hat sicherlich auch mit meiner Biografie zu tun, mit meiner Herkunft. Ich bin ja in der Türkei geboren und da gibt es natürlich nochmal extreme Reformen, die ich jetzt in meiner Familie nicht erlebt habe, dessen, was die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen ist. Und ich glaube, das war eher das, was mich eigentlich immer angetrieben hat, der Wunsch im Grunde genommen, selbstbestimmt mein Leben leben zu können.
Ihr Architekturbüro, das ist ja eines der wenigen, das von einer Frau geführt wird tatsächlich, also von den Büros, die mehr als 10 MitarbeiterInnen haben, bundesweit, also eines nur von 35, habe ich gelesen. Und das, obwohl fast 70% der Studierenden aus diesem Bereich weiblich sind. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich glaube, der Knackpunkt in der, wenn man jetzt so Entwicklungen innerhalb von Unternehmen betrachtet, ist tatsächlich der Punkt, an dem Kinder ins Spiel kommen, dass es dann doch diese Rollenverteilungen gibt, viel zu häufig, wo die Frau dann zurücktritt und der Mann eben den Job weitermacht. Das ist ja eine sehr private Entscheidung, die natürlich eine Konsequenz hat, auch in der Art und Weise, dass man in gewisser Weise auch einen Anschluss verliert. Was die Unternehmensgründung angeht, da glaube ich, kommt eben auch nochmal dieses Thema dazu, dass es für Männer offensichtlich viel, viel selbstverständlicher ist, Risiken einzugehen, Risiken auch bewerten zu können, aber eben gleichzeitig auch Chancen zu erkennen und diese Wege zu gehen. Vielleicht ist so der Anspruch, dass man wirklich alles irgendwie ausformuliert haben will, dass alles perfekt sein muss oder so, das, was manchmal Frauen eher daran hindert, mehr Risiken zu sehen, als den Chancen zu folgen. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es einfach nicht so viele Vorbilder gibt.
Sie sind ja eines dieser Vorbilder und sind selbst noch in ganz vielen anderen Gremien aktiv, also nicht nur hier bei Ihnen im Architekturbüro die Chefin, auch noch Vorstandsvorsitzende des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten in Hannover. Da fragt Frau sich schon, wie schafft sie das? Also haben Sie da einen Tipp, einen Trick, mehrere?
Ich glaube, es gibt da gar keine Tipps und Tricks, sondern einfach die Erkenntnis, dass man auch Dinge, die man letztendlich delegieren kann, delegieren muss. Also für mein privates Zuhause bedeutet das beispielsweise, dass wir einfach da Hilfe haben durch unsere Kinderfrau, die einfach täglich da ist. Das ist sicherlich auch ein Privileg, dass man das entsprechend auch finanzieren kann. Das bedeutet aber auch, dass es eine Investition ist, wo ich sage so, ja, ich verzichte da schon auch auf einen Teil von meinem Einkommen oder von unserem Familieneinkommen, weil ich einfach möchte, dass es den Kindern trotzdem gut geht und ich trotzdem diesem beruflichen Engagement nachgehen kann. Ich weiß gar nicht, ob es ein Tipp ist, aber was ich so für mich festgestellt habe, ist, dass der Austausch mit den Kindern total wichtig ist, dass sie verstehen, was man da tut und warum man es tut und dass man an Dingen mitwirken kann, die mich auch gesellschaftlich sehr bewegen. Also meine Verbandsarbeit zum Beispiel, das ist eben bau- und berufspolitisch und mit bodenpolitischem Schwerpunkt und das ist mir schon wichtig, dass wir uns als Gesellschaft eben auch für diese Themen einsetzen und dass ich persönlich auch meinen Beitrag leisten kann. Was bei mir tatsächlich, finde ich, einfach wirklich eine große Erleichterung darstellt, ist, wir sind ja hier in der Südstadt angesiedelt, dass Wohnen und Arbeiten räumlich einfach sehr nah ist. Also das erleichtert es mir auch, dass ich einfach zwischendurch mal meine Kinder sehen kann oder abends, wenn ich noch auf eine Veranstaltung gehen muss, noch kurz zu Hause mit denen mich an den Tisch setzen kann oder so. Und dass die Kinder aber auch wissen, wenn es wirklich ganz dringlich ist und ich jetzt nicht auf dem Außentermin bin oder so, können die jederzeit kommen. Insofern, ich glaube, dieses, dass man nicht meinen muss, dass man immer irgendwie alles selber machen muss. Also auch sowohl im Büro Dinge loszulassen und Entscheidungen auch zu überlassen, als auch zu Hause im Grunde genommen sich Hilfe zu holen für die Dinge, bei denen man sich auch Hilfe holen kann.
Gucken wir nochmal auf die Unternehmensstruktur oder die Unternehmenskultur. Wie sieht eine geschlechtergerechte Unternehmenskultur aus? Bei Ihnen im Büro sind, glaube ich, mehr Frauen sogar angestellt als Männer.
Aktuell mehr Männer als Frauen. Das hat sich ein bisschen verändert.
Aber ja. Es ist doch sehr ausgeglichen bei Ihnen. Wie kriegen Sie das hin, dass Sie das Gefühl haben, alle haben die gleichen Chancen, dass es eigentlich keine Rolle spielt, ob hier eine Frau oder ein Mann vor Ihnen steht?
Ich würde von jedem hier im Team behaupten, dass es tatsächlich keine Rolle spielt, ob derjenige, mit dem man da arbeitet, Mann oder Frau ist, dick oder dünn ist, deutschstämmig oder nicht, sondern dass es im Grunde genommen ein sehr, sehr kollegialer und auf Augenhöhe stattfindender Austausch ist, wo es einfach auch um die Themen und um die Dinge geht, an denen wir gemeinsam arbeiten. Das macht die Sache natürlich sehr einfach.
Also, aber gibt es trotzdem etwas, was Sie als Chefin irgendwie tun können oder tun wollen oder ganz aktiv bearbeiten, vielleicht auch in der Struktur oder in der Art, was Sie Ihren Mitarbeiterinnen ermöglichen oder wo Sie Grenzen setzen müssen?
Ja, ich glaube, also das ist das tatsächlich, was so gespiegelt wird aus meinem Team, dass dieses Fünkchen das ist, das sicherlich auch ich als Person innerhalb dieser Bürolandschaften erstmal jetzt nicht dieses typische Bild biete, dass wir in sehr flachen Hierarchien arbeiten, dass es keine Relevanz hat, ob jemand beispielsweise in die Bauleitung gehen will. Das wird befördert und da wird die Befähigung sozusagen auch aktiv von meiner Seite auch unterstützt mit Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter. Und was ich einfordere, ist, dass wir diesen kollegialen Umgang miteinander haben. Wir hatten in der Vergangenheit tatsächlich so Szenarien, wo dann auch so ja, diese typischen zweideutigen Sprüche, der Kollege ist nicht mehr da, gerne irgendwie eingeworfen wurden. Das ist etwas, was ich tatsächlich einfach für mich so gar nicht ertragen kann und nicht tolerieren kann. Also das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich dann einfach sehr massiv einschreite.
Das sagt Dilek Ruf, Architektin, Gründerin, Chefin, Mutter, eine engagierte, warmherzige Mit-40erin. Sie gehört zu den erfolgreichen Gründerinnen, obwohl es mit dem ersten Unternehmen, was sie gegründet hatte, nicht geklappt hat. Aber sie ließ sich nicht unterkriegen.
Was erstaunlich ist, denn Frauen wird es wirklich nicht einfach gemacht, ein Unternehmen, ein Start-up zu gründen.
Das liegt an den Strukturen, nicht an den Gründerinnen. Laut der Studie Female Startups Niedersachsen, die haben wir durchgeführt, gemeinsam mit der Juniorprofessorin von der Universität Oldenburg. Ja, da sind die Strukturen des Startup-Ökosystems noch immer sehr stark männlich geprägt. Das geht aus der Studie eindeutig hervor.
Das ist Martina Reuschel. Sie arbeitet bei Gründerinnen Consult Hannover, wo sie seit 15 Jahren Projektplanung macht, vor allem aber Frauen berät, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Bis zu 400 Frauen lassen sich bei Gründerinnen Consult jedes Jahr beraten. Und Martina Reuschel sagt,
dass die meisten die Sorge umtreibt, bloß nichts zu vergessen. Also sie wollen sich gut vorbereiten und das ist eine Stärke. Und da können wir sehr gut ansetzen, indem wir ihnen einen Leitfaden an die Hand geben in der Beratung, Möglichkeiten schaffen, auch selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, ob sie das Unternehmen jetzt, später oder gar nicht gründen.
Martina Reuschel kennt auch die neuesten Zahlen, wenn es um die Gründung von Startups in Niedersachsen geht. Darum Zeit für unseren Faktencheck.
Fakt oder Fake?
Fakt oder Fake?
Der 50-50-Check.
Startups werden auch im Jahr 2021 überwiegend von Männern gegründet.
Das ist so. Die Zahlen der aktuellen Studie Female Startups Niedersachsen von Uni Oldenburg und Gründerinnen-Consult sind eindeutig. In der Region Hannover-Oldenburg haben gerade mal 13,9% der Startups wenigstens eine Frau im Gründerteam. Und im Bereich Hightech sind lediglich gut 5% der Gründungen ausschließlich von Frauen initiiert.
Das Land Niedersachsen wirbt für mehr Gleichstellung in Führungspositionen.
Stimmt, denn auch in Niedersachsen werden topqualifizierte Frauen seltener als Männer für Führungspositionen im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft ausgewählt. Aktuelle Zahlen liegen spätestens im Mai vor. Die niedersächsische Sozialministerin Daniela Behrens hat eine entsprechende Studie nämlich in Auftrag gegeben.
Die 27 Mitgliedstaaten der EU tun sich alle schwer mit dem Thema Frauen in Führung.
Das ist nicht ganz richtig. Zwar ist in der EU, also allgemein, nur jede dritte Führungsperson eine Frau. Doch es gibt Länder, die wissen, wie es geht. In Lettland sind tatsächlich mehr Frauen in Führungspositionen als Männer, nämlich genau 53%.
Unternehmen mit Frauen im Top-Management sind erfolgreicher.
Das ist ein Fakt, eindeutig belegt durch Studien. Außerdem begünstigen Frauen auch eine innovative und aufgeschlossene Unternehmenskultur.
Die Ampelkoalition will das umstrittene Ehegattensplitting bei der Steuererklärung in Deutschland reformieren.
Ja, schauen wir mal. So ist es immerhin geplant, laut Koalitionsvertrag. In Schweden wurde übrigens bereits vor 51 Jahren das Ehegattensplitting abgeschafft. Begründung, es sei nicht mehr zeitgemäß.
Fakt oder Fake?
Fakt oder Fake?
Entwicklungsland Deutschland. Ita, sie hatte recht.
Ja, Wiebke Ankersen, wir erinnern uns, sie hat das gleich am Anfang gesagt. Die Skandinavistin ist Geschäftsführerin der Allbright Stiftung. Mit den jährlichen Berichten informiert die deutsch-schwedische Stiftung im internationalen Vergleich über den Frauenanteil in Vorständen und Aufsichtsräten der größten deutschen Unternehmen. Wiebke Ankersen kennt aber nicht nur die Zahlen, sondern sie hat auch konkrete Vorschläge, wie sich die Situation verbessern lässt. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Zuerst wollte ich aber noch mal wissen, warum denn Deutschland nur so langsam vorwärts kommt, wenn es um Frauen in Führung geht.
Wir haben in Deutschland eine unheimlich starke Norm, unheimlich starke Stereotype. Und sie sehen so aus oder lassen sich zusammenfassen in er macht Karriere und sie verdient ein bisschen was hinzu. Das ist ein Status quo, der beruht auf einer relativ konservativen Familienpolitik in den vergangenen Jahrzehnten und wird zementiert durch Anreize wie das Ehegattensplitting. Und alles, was davon abweicht, muss unheimlich stark erklärt und verteidigt werden, kostet also wahnsinnig viel mehr Kraft als dieses vorherrschende Modell. Das ist sozusagen der Weg des geringsten Widerstands und den gehen dann automatisch auch die meisten.
Sie haben es schon angesprochen, wir kämpfen immer noch mit Problemen wie Ehegattensplitting, aber auch wieder Teilzeitfalle, Geschlechterklischees. Ganz konkret, was machen andere Länder besser als Deutschland?
Wenn ich nach Schweden gucke, wir sind ja eine deutsch-schwedische Stiftung und die schwedische Gesellschaft ist sehr nah an der deutschen, auch von der Mentalität her. Deshalb immer ein sehr gutes Land, um über den Tellerrand zu schauen. Viel besser als die USA, wo der Frauenanteil in Führung noch höher ist, aber unter ganz anderen Bedingungen. In Schweden hat man schon vor viel längerer Zeit angefangen. Wir sind uns tatsächlich einige Jahrzehnte voraus in der Entwicklung. Und da hat die Politik sehr viel konsequenter die Weichen gestellt in die richtige Richtung, wenn wir jetzt das Ziel haben, mehr Frauen in Führung zu bringen in Deutschland. Es hatte zwei Hintergründe. Einmal wollte man politisch, dass Frauen diese Gesellschaft und die Wirtschaft genauso mitgestalten wie Männer. Und zum anderen hatte man damals schon den Fachkräftemangel, den wir ja auch jetzt wieder sehen, in Schweden wie in Deutschland. Und man hat fairerweise auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, hat die Schulen und die Kitas als Ganztagsangebot in einer sehr hohen Qualität ausgebaut, sodass tatsächlich überhaupt erstmal die Bedingungen dafür geschaffen waren, dass Männer und Frauen Vollzeit oder vollzeitnah arbeiten. Dual Career, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, das ist heute die Norm in Schweden und nicht die Ausnahme, weil Wirtschaft und Gesellschaft genau auf dieses Modell zugeschnitten und ausgerichtet sind. Und zum anderen gibt es eine gesellschaftliche Übereinkunft in der Arbeitswelt, eine andere Bewertung dieser Familienarbeit, der Care-Arbeit, die nämlich eine genauso hohe Priorität im Alltag hat wie die Erwerbsarbeit. Also in Schweden ist es in Ordnung, ein Privatleben zu haben und darauf wird im Arbeitsleben Rücksicht genommen. Das drückt sich dann im Alltag beispielsweise aus, darin, dass es üblich ist, nach 16 Uhr keine festen Meetings zu machen, damit alle, die Kinder abholen müssen, ob das nur Männer oder Frauen sind, nicht von wichtigen Informationen, wichtigen Entscheidungen abgeschnitten sind. Chefs gehen pünktlich nach Hause, das wird von ihnen erwartet. Und das macht es natürlich auch leichter, sich für eine Führungsposition zum Beispiel zu entscheiden, wenn man nebenher noch Kinder betreut. Einfach diese Sicherheit zu haben, es ist auch in Ordnung, dass ich diese Kinder betreue. Und da haben wir in Deutschland noch unheimlich viel nachzuholen.
Wo sehen Sie denn in Deutschland überzeugende, gute Ansätze in den Unternehmen in Richtung zeitgemäße, geschlechtergerechte Führungskultur?
Deutschland ist noch relativ am Anfang in diesem Prozess. In Corona haben wir ja jetzt so eine erste Welle gesehen, wo plötzlich Kinder, Katzen durch den Bildschirm laufen und sozusagen deutlich wird, Menschen haben ein Privatleben und ich hoffe, dass sich das in den Unternehmen hält. Die Schere geht auseinander in den Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die sind schon ziemlich weit und bieten eine sehr weitgehende Flexibilisierung der Arbeitszeiten und Orte an. Ich denke im Moment spontan an SAP. Die sind da so der Vorreiter. Die haben sozusagen gesagt, es gibt bestimmte feste Meetingzeiten, die werden im Team vereinbart. Aber darüber hinaus sind wir extrem flexibel. Es geht uns darum, dass ihr die vereinbarten Ziele erreicht und nicht so sehr wann und wo ihr das tut. Da gibt es schon ganz gute Tendenzen und da können sich sicherlich viele noch was von abschauen.
Aber immerhin, der Wandel in den deutschen Führungsetagen in der Wirtschaft nimmt langsam Fahrt auf. Und das ist ja auch ein Effekt des sogenannten zweiten Führungspositionengesetzes. Heißt das, ohne Quote, ohne entsprechende Gesetze geht es nicht?
Ich glaube, die Bewegung ist tatsächlich größer als der reine Quoteneffekt oder gesetzliche Quoteneffekt. Das Gesetz hat natürlich viel Aufmerksamkeit fürs Thema generiert und das ist unheimlich wichtig, denn wir müssen als Gesellschaft sozusagen auch den Druck ausüben, der nötig ist, um die Überzeugung in den Unternehmen tatsächlich zu befördern. Und wir sehen, dass dieser Druck, dieses Bewusstsein in der breiten Gesellschaft, das beginnt jetzt in Deutschland, dass die gesellschaftliche Erwartungshaltung sich dahingehend ändert, dass da natürlich Frauen an der Spitze erwartet werden. Und wir hatten ein sehr gutes Jahr. Die Dynamik war noch nie so stark in der Rekrutierung von Frauen für die Vorstände. Und wenn wir diese Dynamik halten, und das macht mich sehr hoffnungsfroh für die Zukunft, haben wir ausgerechnet, wenn wir weiter so rekrutieren wie in dem letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten, dann sind wir tatsächlich schon in 11 Jahren fertig und hätten 50-50 in den Vorständen. Das setzt voraus, dass wir den Druck stark aufrechterhalten. Und ich halte diesen öffentlichen Druck tatsächlich für den stärkeren Hebel, für den stärksten, den wir haben. Da dürfen wir auch nicht nachlassen, darüber zu reden als Gesellschaft und das einzufordern.
Damit dann der deutsche Staat stärker eingreift? Oder gehen Sie davon aus, er muss gar nicht so sehr eingreifen, damit sich was bewegt?
Das Interessante ist, wir gucken uns ja mehrere Länder an und wir sehen die Länder, die am weitesten sind bei dem Thema Frauen in Führung. USA, Großbritannien, die skandinavischen Länder, auch Frankreich ist wesentlich weiter als Deutschland. Frankreich hat eine Quote für die Aufsichtsräte, aber die anderen Länder, die ich genannt habe, die haben gar keine Quoten. Die haben das erreicht über eine andere gesellschaftliche Debatte, als wir sie hier in Deutschland geführt haben. Wir haben uns sehr stark in dieser gesetzliche Quote-Diskussion verbissen und haben vielleicht zu wenig darüber geredet, was eben noch alles geschehen muss und was der Staat selber noch beitragen kann, um die Rahmenbedingungen zu verbessern für mehr Frauen in Führung. Und dazu gehört natürlich ganz klar, dass wir endlich genug Kindergartenplätze in einem Maße anbieten, wie es nötig ist, dass Frauen mehr arbeiten können. Wir haben das Problem in Deutschland, arbeiten sehr viele Frauen, aber sie arbeiten eben sehr häufig 20 Stunden oder weniger und damit wird man in der Regel nicht Führungskraft. Das heißt auch, dass Männer möglicherweise weniger arbeiten sollten. Und auch da kann der Staat und können die Unternehmen ganz klar Anreize setzen, die Familienarbeit auch partnerschaftlicher zu verteilen sozusagen, indem sie mehr Väter in Elternzeit schicken, mehr Väter in Teilzeit schicken. Denn da gehen die Karrieren in der Regel auseinander, wenn die Frauen lange in der Elternzeit bleiben. Männer sind weiterhin aktiv im Job und qualifizieren sich damit natürlich auch immer weiter, sodass wenn die Frauen irgendwann aus der Elternzeit zurückkommen, dann sind die Männer qualifizierter und ziehen automatisch an ihnen vorbei.
Auch Männer denken um. Wo müssen Männer in den Unternehmen, in den Führungsetagen denn vor allem umdenken? Was verändern? Ihr Verhalten konkret noch verändern? Ein paar Beispiele haben Sie genannt. Damit nicht nur ein Thomas den anderen Thomas fördert.
Genau, Männer sind tatsächlich die Schlüsselfiguren in diesem Prozess. Das gilt einerseits im Privaten, in der Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit. Und zugleich sind die Führungspositionen zurzeit, wo wirklich was verändert werden kann, sind ja von Männern besetzt zurzeit. Wenn sie sich mit dem Thema nicht beschäftigen und es für, ich sag jetzt mal, Gedöns halten, um einen großen Niedersachsen zu zitieren, dann wird sich natürlich in dem Bereich unter ihnen auch nicht wirklich was verändern. Die haben natürlich eine sehr starke Vorbildfunktion. Und wenn männliche Führungskräfte in Elternzeit gehen und zeigen, dass das in Ordnung ist, dann hat das eine ganz starke Funktion. Dann wird das plötzlich machbar, dann wird das plötzlich realistisch und dann wird es plötzlich auch praktiziert. Also es muss immer irgendjemand auch anfangen, sich anders zu verhalten, als es im Moment üblich ist. Das kostet immer etwas mehr Kraft. Aber es ist natürlich alle Anerkennung wert und führt natürlich dazu, dass wir zu einer besseren Gesellschaft kommen am Ende.
Wiebke Ankersen hat jetzt gerade auch noch einmal von der Vorbildfunktion gesprochen. Auch Martina Reuschel von Gründerinnenconsult hält das für immens wichtig, wenn es um die Frage geht, was braucht es, um mehr Frauen in Führung zu bekommen?
Die Sichtbarkeit erhöhen, dass es eben erfolgreiche Unternehmerinnen im Land sehr wohl gibt. Das kann zum Beispiel auch durch eine Plakatkampagne passieren oder über Social Media, dass diese Rolle, dass Frauen sich selbstständig machen, als Unternehmerin erfolgreich sind, normal wird. Normaler, als das heute der Fall ist.
Männlich geprägte Strukturen können nämlich aufgebrochen werden, ist Martina Reuschel überzeugt. Sie empfiehlt,
die direkte Ansprache von potenziellen Innovationsgründerinnen, beratende Institutionen oder Fördermittelgeber, private Investoren, die sollten eben auch intern darauf achten, paritätisch zu besetzen, also genauso viel Männer wie Frauen.
Damit auch ein Bewusstsein für die Förderung von Frauen geschaffen werden kann. Auch bei Podien oder Kongressen gelte, mehr Frauen anfragen.
Und die Architektin Dilek Ruf fordert die Politik auch nochmal dazu auf, über weitere Quotenregelungen nachzudenken.
Wenn ich zum Beispiel mir anschaue, wie die Professorenlandschaft hier in der Fakultät für Architektur und Landschaft ist, mit denen wir sehr, sehr positiv verbunden sind, die wirklich eine ganz hervorragende Arbeit leisten, aber ganz unabhängig davon, die es tatsächlich geschafft haben, in 5 Jahren 8 Professuren neu zu besetzen, darunter ist keine Frau, dann muss ich sagen, das ist wohl nicht der richtige Weg, das den Fakultäten zu überlassen, sondern einfach auch ganz klar vorzuschreiben, dass die Ausschreibungen so zu steuern sind und auch Frauen aktiv angesprochen werden müssen, dass wir letztendlich in gleichermaßen gute Besetzung haben. Und egal auf welcher Ebene man schaut, das ist einfach das Ernüchternde, wo man sagen muss, wir werden ohne Quote keine Veränderungen herbeiführen.
Das Thema Frauen in der Wirtschaft ist noch nicht ausdiskutiert. Aber natürlich sieht es auch in anderen Branchen ähnlich prekär aus. Wo stehen Frauen in der Kultur oder in der Wissenschaft? Auch diese Bereiche schauen wir uns in den nächsten Folgen genauer an.
Und natürlich dürfen wir die Politik nicht aus den Augen verlieren. Auf Bundesebene hat sich ja mit der neuen Regierung schon mal was getan. Jetzt wird es natürlich in Niedersachsen spannend mit den Landtagswahlen.
Wir hören uns also wieder.
Unbedingt. Und bis dahin lohnt der Blick auf die Social-Media-Seiten und die Homepage des Landesfrauenrates Niedersachsen. Dort gibt es weitere Informationen zum Thema Frauen in Führung und zum Podcast.
Und einen Link, um sich für den Newsletter anzumelden.
Mein Name ist Ita Niehaus.
Und ich bin Andrea Schwietzer.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
50-50. Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.